Mein letzter Satz war, wie sich so die Gruppe verbreitet hat oder wie es kam, dass das so schleichend sich immer vermehrt hat, also dass immer weitere in die Gruppe kamen.
Ja, also ich denke, am Anfang war es ja so, dass er die zwar schon weiter erzählt hat unter Betroffenen, aber ich wollte jetzt auch nicht so mega, Werbung schalten oder hier die jetzt überall anpinnen, weil ich finde, das kommt dann auch immer irgendwie blöd, wenn man das so arg aufdrängt. Ne? Ich
so penetrant, so, ja.
Genau. Aber ich habe es halt schon weiter erzählt, wo es ging. Und das war dann praktisch immer in so Schubsen, sage ich mal. Also wenn halt ein Blogger das gepostet hat, kam immer schon ein Schub. Oder vor allem auch in anderen Gruppen, wenn zum Beispiel jemand mit Schilddrüsenkrebs ist in der Schilddrüsenkrebsgruppe oder jemand mit oder ich in der Darmkrebsgruppe das gepostet habe, dann kam er eben immer so schubweise. Und mit der Zeit hat sich das halt immer vervielfältigt, wenn diejenigen das weitererzählt haben in ihren Freundeskreisen, Gruppen. Ja,
weil es gibt halt viel separate Gruppen. Aber du hast halt, glaube ich, wirklich so die einzige Plattform wirklich für, weißt du, für eine große Gruppe geschaffen.
Ja, also ich kenne schon noch zwei ganz große Gruppen oder eine Zeit lang war ich auch in anderen großen Gruppen, aber da war halt der Altersschnitt komplett anders.
Ja.
Und
ja,
vor allem
genau.
Waren halt die Themen extrem, also nicht so konzentriert, sag ich mal, weil du hattest ja Angehörige und Betroffene und manchmal auch nur Interessierte, die irgendwie entfernte Angehörige haben in der Gruppe. Und ich wollte ja bei der Gruppe auch vor allem nicht nur junge Erwachsene mit Krebs, sondern dass es eben nur die Patienten sind. Einfach weil ich gesehen habe, nicht weil es schlecht ist, wenn die alle zusammen in einer Gruppe sind, aber weil es halt einfach anders ist.
Die Themen sind auch ganz anders als jetzt. Also ich bin ja auch noch in einer anderen Krebsgruppe, aber ich fühle mich da auch wohl, aber es ist nicht so wie bei uns. Also es ist wirklich eine ganz andere Geschichte.
Es ist halt keine interne Krebs. Also man fühlt sich halt nicht so
anders
nicht
verstanden.
So wie so eine eingeschworene Gemeinschaft.
Ja.
Ja.
Ja, es ist schon mehr Familie so in unserer Gruppe, finde ich. Ja.
Genau.
Voll
ja,
schön.
Ja, Familie.
Und dann hast du ja, jetzt haben wir, 2018 und 2017 hast du den Felix Burda Award gekriegt.
Genau. Ja.
Wie kam es dazu?
Ja,
also bist du nominiert
Frage.
Worden oder?
Ja,
erzähl
mich halt
mal.
Ja, also bewerben kann man sich gar nicht, weil den Preis gibt es ja erst mit mir. Also bewerben kann man sich ja für den richtigen Felix Burda Award. Und das ist ja der Ehren-Felix. Und den richtigen Felix Burda Award gibt es ja in drei Kategorien. Ehrenamtliches Engagement, Medizin und...
Also ja, und was war es noch?
Ja, das muss ich gerade überlegen. Nee, mir fällt es nicht ein.
Na, ist nicht so schlimm.
Und wenn, dann käme ja nur das Engagement in Frage, aber ich fand es immer blöd, dass man sich da halt selber bewerben muss und die Bewerbungsunterlagen, keine Ahnung, sind 12 Seiten lang. Und ich und Sabrina hatten das mal überlegt, aber irgendwie, keine Ahnung, waren die Voraussetzungen deswegen schwierig, weil schon die Fragen in der Bewerbungsmappe so auf Vereine und Institutionen ausgelegt waren. Das heißt,
also nicht auf Einzelpersonen so.
Ja, genau, also auch wenn das, es hieß ja Ehrenamtliche. Nee, es hieß gar nicht Ehrenamtlich, es hieß nur Engagement des Jahres. Genau, Engagement des Jahres heißt die Kategorie offiziell. Und es können halt, theoretisch kann das zum Beispiel auch eine Aktion von einem Krankenhaus sein. Oder was halt praktisch alles, was nicht direkt Forschung ist, kann das sein. Es kann aber auch ein Verein sein oder es kann eine tolle Kampagne von einer Selbsthilfegruppe, also es kann alles sein. Und aber dadurch, dass es so viel ist, hast du halt aber viel Konkurrenz und ja, keine Ahnung, da braucht man halt, das aller Ausschlaggebendste war halt, dass die halt immer da gerne so feste, wie sagen, so fachliche Parameter haben wollen, wie war die Reichweite, ja, und was für eine Rückmeldung hast du gekriegt, und das kann ich ja bei meinem, was ich so mache, gar nicht so direkt sagen, ne? Also so Ergebnisse vorweisen, oder das ist halt schwierig.
Ja, es ist schwierig, wenn man so eine Gruppe leitet, zu sagen, das habe ich jetzt und das, ja, das, aber du hast halt die Gruppe, so, weißt du?
Ja, und das ich wusste praktisch, ich wusste von der Felix-Burda-Stiftung schon und kannte den Award. Und hatte schon mal gedacht, wow, das wäre ja schon geil, wenn ich den kriegen würde, aber mehr auch nicht. Und das kam eigentlich total aus heiterem Himmel, weil ich wurde halt irgendwann angeschrieben, dass ich halt zum Felix Burda Award eingeladen werde. Und erst dann nochmal ein Vierteljahr später nach der Einladung hat mir eben der Veranstalter erzählt, ja, wir schaffen da extra eine neue Kategorie und du bist halt der Erste, der das kriegt.
Oh, das ist schön. Das ist ist ja der Ehren-Felix. Ne?
Genau, ja.
Ja.
Und also ich hatte praktisch mit dem Carsten, der eben die Öffentlichkeitsarbeit macht, schon öfters Kontakt und er ist zum Beispiel auch in der Darmkrebsgruppe. Aber ja, ich habe es jetzt nicht irgendwie fokussiert darauf. Und vor allem, ich mache ja schon Sachen auf Darmkrebs bezogen, aber ich mache ja auch noch was für junge Erwachsene mit Krebs und Krebs allgemein. Also ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie da eingegrenzt hätte, um den Preis zu kriegen. Deswegen hat mich schon ein bisschen überrascht. Aber war dann wahrscheinlich so der Mix von allem.
Ja, ich glaube auch. Ja, aber ist ja eine schöne Überraschung.
Und ja, war total cool.
Dann war die große Verleihung und warst du aufgeregt? Wie hat sich das angefühlt? Und
ja, total. Also das war mega, weil alle anderen, also eigentlich alle, die da waren, sind ja irgendwie mindestens 10 Promis. Und außer vielleicht ein paar, jetzt muss ich gerade überlegen, ja, oder entweder C-Promis oder halt irgendwelche hohen Tiere in den Unternehmen oder Forscher, ne? Also halt klar, die Forscherpreise sind halt irgendwie auf ihrem Fachgebiet gut sind. Ach genau, klar, jetzt weiß ich es. Die dritte Kategorie ist natürlich für Unternehmen. Also wenn jetzt Unternehmen irgendwie die Vorsorge bezuschussen oder Aufklärungsarbeit machen, genau. Und da war zum Beispiel, ja, dann sind halt von irgendwelchen großen Unternehmen die Chefs da, also die Vorstände. Aber sag ich mal so, ganz normale Leute gab es da vielleicht nur eine Handvoll und das war natürlich halt was, ja,
eigentlich was
eine
Besonderes. Ganz andere
Welt. Hm. Ja, nee, es war aber auch wirklich so eine ganz andere Welt, so, ja.
Glitzer, ja, Glamour.
Also, ja, genau, Glitzer, Glamour. Ja, wollte ich gerade sagen, aber da kommt mir so blöd vor, aber genau so war es irgendwie. Ja. Und ich finde es auch total krass, weil die Felix-Burder-Stiftung an sich ist im Vergleich mit anderen Stiftungen gar nicht so groß, aber der Award ist halt schon... Ist halt schon krass, weil da so viele bekannte Leute
sind. Zieht und dann, auch Aufmerksamkeit auf sich. Jeden Fall.
Und das war halt total krass, weil dann bin ich da hier als Nominierter, oder was heißt Nominierter, das war ja schon klar, dass du den Preis kriegst. da gab es noch so einen mini roten Teppich, wo dann praktisch alle Fotografen aufgestellt waren. Und es war halt echt so, wie man es im Fernsehen sieht, dass sie sich da um den besten Platz streiten. Und ja, das war der Hammer. Also,
aber da fühlt man sich dann auch so ein bisschen so. Ich glaube, das ist dann auch so ein Moment, wo man denkt, oh, jetzt hat sich das alles auch so ein bisschen gelohnt. Also man wäre natürlich froh, wenn man gesund wäre, weißt du, so, aber man, oder war das für dich so, oh, ich krieg jetzt den Preis und okay, aber, oder war das schon so, dass du gedacht hast, oh, Mensch, das ist jetzt was Besonderes für mich?
Es war irgendwie von allem etwas. Also,
okay.
Ja, irgendwie was von allem etwas. Natürlich was mega Besonderes. Anderes denke ich mir auch, ja, ich weiß auch nicht. Ich habe das ja, die anderen Unternehmen machen das halt, weil sie es machen wollen und ich habe ja praktisch alles aus der Not heraus gemacht, weil ich ja krank war, weißt du, ich habe mich ja nicht bewusst dafür entschieden oder halt erst danach dafür entschieden, so meine ich das, nach dem Motto, ich wäre auch lieber gesund, aber ja, also natürlich ist es schön, wenn man das dann irgendwie damit verbinden kann und dann so praktisch was Schönes draus macht, also war schon eine einmalige Erfahrung, ja.
Ich meine, da wird ja letztendlich auch dann so dein Engagement, deine Arbeit gewürdigt. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz, ganz besonderer Moment.
Ja, auf jeden Fall, klar. Also und man sieht schon, dass es eben lohnt.
Ja, total, total. Ich meine, das sieht man ja eigentlich auch jeden Tag in der Gruppe, wenn dann irgendwer schreibt, oh Mensch, wir haben uns jetzt getroffen oder kennengelernt durch die Gruppe. Ja. Und so, das ist ja auch immer, glaube ich, ein schönes Geschenk, wenn man dann sieht,
Also viel mehr, also klar, das ist mir natürlich viel wichtiger. Das sind halt irgendwie so zwei verschiedene Prioritäten, ne? Das eine ist die Aufklärung nach außen und das andere ist halt die Aufklärung oder die, sag ich mal, Arbeit damit nach innen. Also einerseits unter Betroffenen, was mir eigentlich natürlich viel wichtiger ist, aber sag mal, ganz ohne Öffentlichkeitsarbeit ist das ja alles auch irgendwie blöd, weil du willst ja auch Leute erreichen, die zum Glück noch gesund sind, ne? Ja.
Du willst aufklären.
Und da ist sowas natürlich extrem hilfreich. Ja,
ja, schön. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Und durftest du eine Rede halten, als du den Preis bekommen hast?
Nee, das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil ja die Laudatio hat ja die Sophia Tomalla, mit der ich auch nicht ganz so glücklich war im Vorfeld. Also keine Ahnung, wie sie. Also klar haben sie die ausgewählt, weil die schon zweimal da war und mit dem Thema auch ein bisschen sich auseinandergesetzt hat. Aber ja.
Die Laudatio war jetzt nicht so.
Doch, die Laudatio war cool. Also die war genau passend auf mich. Nee, ich meine so nach dem Motto. Klar, die Sophia Tomalla ist genau in meinem Alter, aber sag mal, die hat ja jetzt nicht konkret was mit Selbsthilfe und Darmkrebs zu tun, so meine ich das. Und
zum Beispiel, ja, ich verstehe.
Für den medizinischen Preis hat der Dr. Johannes Wimmer die Laudatio geredet und das hätte ich zum Beispiel viel cooler gefunden.
So, wenn jetzt zum Beispiel ein Professor oder auch ein anderer, oder vielleicht auch ein anderer Betroffener oder so das gemacht hätte.
Aber zum Beispiel bei der Veranstaltung sind ja gar keine Betroffenen.
Achso, ja sonst gar nicht.
Nee, das sind, wie gesagt, das sind eigentlich nur Leute,
die Unternehmen und Forscher so.
Ja, und da merkt man halt, dass die Felix-Burder-Stiftung ist ja offiziell keine Selbsthilfeorganisation, sondern eben für Aufklärung.
Eine Stiftung.
Und wenn du hauptsächlich für Aufklärung sorgst, dann bist du ja eigentlich eher für die, bevor sie erkrankt sind. Deswegen, genau, und das sind schon hauptsächlich die Promis oder eben die den Preis kriegen. Das ist ja eine Gala. Also, in dem sind keine Betroffenen. Genau. Also, es war schon okay, aber. Es war trotzdem nicht auf der Bühne, weil ich habe ja dann schon was gesagt, aber in dem Sinne, das war jetzt keine Rede von mir, sondern
schade.
Ja, die Hella von Sinnen hat mich ja noch interviewt und das war auch total witzig. Also
war auf jeden Fall witzig, das ist, vor allem. Das ist cool.
Ja, aber mir ist dann gar nicht mehr so viel eingefallen. Also ich habe schon vieles gesagt, aber ja, keine Ahnung, wollte alles unterbringen. War, glaube ich, ganz gut, dass ich mir nichts im Vorfeld überlegt habe, weil das hätte ich eh alles nicht gesagt. Ja,
ja, ich glaube, in der Aufregung steht man dann auch da, was wollte ich eigentlich sagen und was sage ich jetzt? Ja, so
wahrscheinlich machen sie deswegen auch lieber die Laudatio, weil es bestimmt die Hälfte nicht auf die Reihe kriegen würde.
Ja, wer weiß. So.
Also, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber zum Beispiel, ich wollte früher auch immer irgendein Forscher werden, der im Labor steht. Das heißt aber nicht, dass er dann irgendwelche Reden hätte halten können. Weil ich meine,
Ja, es ist halt was anderes. Es ist auf jeden Fall was anderes, genau, das so nach außen hin auch vor vielen Leuten zu machen. Und ja, wie gehst du, also wie ist jetzt dein aktueller Stand? Darüber können wir auch noch reden. Also wie ist es jetzt heute? Wie geht's dir heute? Und hast du noch, du bist ja immer, glaube ich, on und off, ne? Also du wirst ja behandelt auf verschiedene Sachen. Ja. Vielleicht magst du darüber noch ein bisschen was erzählen, wie es jetzt sozusagen heute ist bei dir.
Und zwar, muss ich jetzt überlegen, wo wir chronologisch waren. Also ich habe ja erzählt, genau mit der Bloggeschichte, also ein bisschen, und Selbsthilfe und alles Mögliche mit meinem Blog, wo es ein bisschen ruhiger und stabiler war. Und die Behandlung lief dann eigentlich ziemlich lang, ziemlich gut. Also auch wieder so, dass es eben keinen sichtbaren Fortschritt gab bis Ende 2015. Und im Jahr 2015 war es dann eben so, dass ich da gemerkt habe, ach Mist, das muss ich gerade überlegen, angefangen hat es eigentlich sogar damit, dass ich zuerst gemerkt habe, ich habe ja dann, wie gesagt, Impotenz und habe Viagra genommen. Und dann habe ich zuerst gemerkt, oha, das funktioniert nicht mehr so gut wie zuvor. Und eben die Inkontinenz war noch viel dramatischer, weil es halt echt blöd ist, wenn du mittlerweile merkst, ich verliere da immer Tropfen in der Hose und es wird irgendwann ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr. Zwar nicht so ganz krass, dass ich Windeln brauchte, aber halt
unangenehm,
das ist natürlich
so
psychisch total kacke und du hast auch keinen Bock, die ganze Zeit nur mit Windeln oder Einlagen rumzulaufen.
Ja.
Und deswegen habe ich gesagt, ich will auf jeden Fall noch eine neue OP. Das Ding war halt, dass unsere Hochzeit ja da schon vor der Tür, was heißt vor der Tür stand, die wir da halt geplant haben. Und die Hochzeit war ja dann Ende Mai, genau, Mai 2016, 21. Mai 2016. Und ich wusste dann aber bei der Hochzeit schon, dass ich danach noch die große OP mache in Heidelberg, weil ich dachte habe, ja, ich war ja schon mal in der Uniklinik, aber wenn es einer kann, dann gehe ich ans Krebsforschungszentrum nach Heidelberg. Und habe dann eben da noch eine vierte OP gemacht. Und weil ich eben mit dem Stoma, mit dem künstlichen Darmausgangs und so positive Erfahrungen gemacht hatte, habe ich gesagt, ja, wenn sie eh eine OP machen, dann sollen sie mir doch bitte auch noch diesen künstlichen Blasenausgang oder künstliche Harnableitung heißt, weil die Blase ist ja dann am Bauch nicht, künstliche Harnableitung machen, dass ich praktisch noch so einen zweiten Beutel kriege. Aber dann ist ja praktisch alles, sag ich mal, geregelt. Dann muss man mir schon keine Sorgen machen, dass irgendwas daneben geht und ich weiß ja, wie das mit den Beuteln funktioniert.
Also sozusagen zwei Beutel dann, also genau, ein für den Harnausgang.
Zwei Beutel, an dem einen ist praktisch hier so ein Ventil dran, wo ich das Tübi einfach ins Klo rauslasse. Klar, einerseits natürlich, weil da die Lebensqualität viel besser ist, aber auch, weil ja dann praktisch alle lebenssüchtigen Organe aus dem Becken weg sind, weil der Tumor ist ja bei mir, oder die Krebszellen sind ja bei mir im kleinen Becken unten verteilt. Und wenn die Blase oder Darm, sag ich mal, ein bisschen weiter nach oben verlagert sind, ist ja da erstmal das Wichtigste erstmal raus.
Ja.
Auch wenn der Krebs da weiter wächst. Genau, und so lief dann auch die OP, aber sie haben dann eigentlich gar nichts anderes gemacht, außer das Urostoma, wie das heißt. Weil sie eben auch wieder gesehen haben, ja, das ist halt da ein bisschen weit verteilt und alles wegmachen würde viel mehr kaputt machen als helfen. Deswegen haben sie gesagt, lassen wir es lieber so, wie es ist. Wenn es eh so langsam wächst wie aktuell, dass es das Beste ist, es so zu lassen. Ja, und im Nachhinein habe ich das eigentlich auch eingesehen. Ja, deswegen habe ich gerade auch gar keinen Bock, irgendwie da neue Bestrebungen auf eine neue OP hinzuarbeiten.
Also ich meine, so wie es ist, es ist für dich auch angenehm wahrscheinlich.
Genau,
oder es
aktuell
nimmt,
ist es so, okay. Ja. Ja, und dann nach der OP, also dann soweit fit war, haben wir wieder die Chemo wie vorher gemacht. Das Blöde war halt bloß, dass im letzten Sommer dann rauskam, dass eben der Tumormarker ein bisschen gestiegen ist, der eigentlich bisher unauffällig war. Und im MRT, ja, das MRT ist bei mir immer schwierig zu deuten, aber sah es leicht nach einem Wachstum aus, deswegen haben wir auf eine andere Chemo umgeschwenkt, so Sommer, Herbst im letzten Jahr. Und die war halt total krass, das war zwar immer noch eine Standard-Chemo, aber die hat dann viel mehr Nebenwirkungen gemacht. Deswegen ich gesagt habe, auf die habe ich keinen Bock mehr, auch wenn sie den Tumormarker wieder runtergedrückt hat, aber trotzdem ist mir die eben viel zu krass, weil was
und
bringt mir...
Und Lebensqualität einbüßen.
Genau, was bringt mir das, wenn es mir Zeit schenkt, aber die Zeit scheiße ist.
Ja, richtig. Ja,
genau, weil
das ist so wichtig.
Eben, genau, weil dass es mir, wenn ich sie nicht mache, sofort gut geht, das weiß ich, aber ob es mir überhaupt irgendwann was bringt, das weiß ich ja nicht. Deswegen habe mich dafür entschieden, einfach die andere Chemo, diese Tabletten-Chemo zu machen, damit ich halt irgendwas mache und auch damit ich psychisch weiß, macht er was. Und das mache ich jetzt einfach immer von Staging zu Staging und ja, eigentlich habe ich schon Schiss vor den nächsten Untersuchungen, was da los ist. Ich will es am liebsten gar nicht wissen, solange jetzt irgendwas ganz Krasses auftritt. Ja. Ja, und was halt sonst noch nervig ist, ist halt so blöde Sachen. Also klar, die Nebenwirkung. Oder sagen wir mal so, also was mich am meisten beschäftigt, ist natürlich, dass er das mit der Impotenz so krass verschlechtert hat, dass das jetzt halt, ja, dass der Zug da ganz abgefahren ist, sag ich mal. Mhm. Also das Viagra hilft auch nichts mehr, weil halt wahrscheinlich entweder die Bestrahlung oder der Tumor selber die Nerven einfach komplett kaputt gemacht hat. Und wenn die Nerven da unten im kleinen Becken kaputt sind, dann ist es halt
irreparabel. Nichts mehr.
Ja. Ja, also das ist eigentlich so das, was am meisten natürlich einen beschäftigt, weil in dem Alter
ja klar, und psychisch nicht normal, dass du, halt auch. Ja,
das ist halt echt.
Ja, das ist schon eine schwierige Last, die man da mit sich rumträgt, ja.
Das ist schon scheiße, ja. Und dann, ja, dann kam halt noch Anfang des Jahres Restless Leg Syndrom, das hatte ich schon mal leicht 2015, dann war es unter Kontrolle. Hm. Und eigentlich ist es aber trotzdem unheilbar, es war aber dann weg. Und jetzt, Anfang des Jahres, kam das wieder, dass ich eben gar nicht mehr schlafen konnte, immer die Beine so gezappelt haben. Dann musste ich erst herausfinden, welches Medikament mir hilft, weil das alte versagt hat. Dann habe ich ein neues Medikament gekriegt und das hilft jetzt zum Glück, dass ich wieder schlafen kann. Ja, aber trotzdem habe ich immer mal ein bisschen so neuropathische Schmerzen. Das heißt, also durch die Chemo und durch die Bestrahlung sind teilweise so ein paar Hautpartien taub. Also wie wenn sie so eingeschlafen sind, wenn die Hand
so einschläft. So Fingerspitzen oder so. Das und haben so ja viele.
Ja, ja, aber das ist bei mir nicht an den Fingern, sondern eben andere Hautpartien, also eben so im Becken und Becken und Oberschenkel. Also alles nur unterhalb vom Becken, weil eben das die Muskeln an dem Steißbein, an dem Wirbel sind, wo der Tumor damals angegrenzt ist wahrscheinlich. Genau, deswegen habe ich halt so ein paar taube Stellen am Gesäß, im Intimbereich und am Unterschenkel. Und genau da, wo die Stellen taub sind, da zwickt es dann auch teilweise abends. Also das ist irgendwie halbe Nervenstellung oder Restless Leg. Auf jeden Fall sind die Nerven einfach bei mir am Arsch.
So kann man es auf den Punkt bringen, ja.
Also die Nerven unterhalb vom Becken sind einfach echt dauerhaft geschädigt und irgendwo zwickt und zwackt es da immer. Deswegen nehme ich auf den Abend hin immer so ein paar Schmerzmittel provisorisch.
Genau. Ja, genau. Nee, also so vorbeugend.
Provisorisch, ja, genau.
Ach so,
vorbeugend. Ja, und damit komme ich jetzt eigentlich ganz gut klar und ja, und dann geht's mir soweit eigentlich halbwegs gut damit.
Also ich fand das jetzt total wichtig, was du auch gesagt hast mit der Lebensqualität, so was bringt's mir, wenn es mir Zeit schenkt, die dann aber scheiße ist. Das ist ja bei vielen von uns Betroffenen eine ganz wichtige Frage, ob man jetzt eine Therapie macht. Also ich sag mal, wenn man jetzt Heilungschancen hat, sollte man natürlich jede Therapie machen, aber wenn man jetzt chronisch, ne, so über Jahre hinweg chronisch krebskrank ist, ist ja immer entscheidend, auch natürlich, was bringt die Therapie, aber auch, was büße ich jetzt an Lebensqualität ein? Das finde ich ja immer, ist ganz, ganz wichtig, weil man kann jede Therapie machen, aber wenn man dann nur Schmerzen hat, nur Nebenwirkungen, nur rumliegen kann, dann bringt einem ja diese geschenkte Zeit auch nichts.
Ja, genau.
Und das ist auch
also ein ganz wichtiger Knackpunkt irgendwie, gerade wenn es ins fortgeschrittene Stadium geht oder in die palliative Schiene, wie man sich da eben entscheidet, weil ich zum Beispiel diese eine gute Freundin, mit der ich überhaupt erst diese Auseinandersetzung mit anderen Patienten gesucht habe, bei der war die war zum Beispiel eher so, Verdrängertyp wäre krass negativ gesagt, aber sag mal so jemand, der gesagt hat, ja, in meiner Freizeit bin ich halt, wenn ich aus dem Krankenhaus rausgehe, bin ich kein Krebspatient mehr, sondern dann bin ich halt der Partytyp und lenke mich ab.
Okay.
Aber dafür hat sie halt am Ende irgendwie, sag ich mal, bis zum Ende gedacht, sie muss es jetzt sterben und sie schafft es irgendwie und so war es dann nicht. Also es gibt halt beides, ne? Es gibt Leute, die jetzt das Leben auf Teufel komm raus genießen bis zum Schluss oder man lässt sich halt, oder das negative Beispiel wäre halt, wenn man sich dann nur noch darauf versteift, dass man vielleicht irgendwann sterben muss und man muss halt da irgendwie einen ganz guten Mittelweg finden, was halt echt nicht einfach ist. Also ich sag das selber auch noch, auch wenn ich mich mittlerweile durch andere Betroffene da relativ oft mit Tod auseinandergesetzt habe, sage ich trotzdem immer noch, dass ich da nicht weiß, ob ich da jetzt schon den richtigen Weg mitgefunden hat, weil das ist halt irgendwie eine Entwicklung, die man macht. Ne? Also muss man selber einen eigenen Weg finden und das ist irgendwie, da lernt man nie aus. Also ich würde nie sagen, ja, jetzt habe ich den perfekten Umgang mit der Krankheit gefunden und jetzt kann ich sterben, weil so ist es ja irgendwie nie. Ne? Man lernt da ja immer was dazu. Und
vielleicht, weiß ich auch nicht, vielleicht findet man den, ich weiß auch gar nicht, ob es da so einen ganz richtigen Weg gibt, so, weißt du, wie ich meine, weil ich ist glaube, halt individuell, man hat, ne? Genau, man hat, glaube ich, immer, also es kommt immer auf den Charakter, glaube ich, an, ja, so eines, ja, jeden, so, wie man auch damit umgehen will, aber ich glaube auch viel, viel Rückschläge gibt es ja auch und du kennst das ja selber und auch die Verarbeitung, das ist sehr, sehr schwer, glaube ich, da den richtigen Umgang zu finden und vielleicht findet man den auch nie, das, ja, ist halt so offen. Und
ja, und wann, es ändert sich ja auch mit der Zeit. Also ich habe zum Beispiel früher auch gesagt, naja, wenn würde irgendwas, also ich kann ja jederzeit irgendeine neue Studie machen oder noch ein experimentelles Medikament, aber mittlerweile ist es mir eher wichtiger, dass es halt so bleibt, wie es ist und nicht irgendwelche anderen Nebenwirkungen auftreten. Also ja.
Dass es sich nicht verschlechtert einfach.
Ja, genau. Nee, ich meine gerade nicht mal verschlechtert, sondern dass man eben nicht nochmal was anderes
versucht,
um jeden Preis.
So Okay. Ja, und wann war dann, ja, also wann hast du dann begriffen, du bist jetzt, also kann man sagen, palliativ bist du, also du, wie ist das also bei dir?
Ja, es ist schwierig, weil irgendwie, ich sag mal, ich bin jetzt ja jetzt noch nicht auf der Palliativ, also, oder palliative Betreuung, ich glaube, so nennen die Ärzte das nicht unbedingt, weil ich sag mal, im engeren Sinne palliativ hat man ja früher immer gesagt, wenn man eigentlich nichts mehr macht, keine eigentliche Therapie macht. Hm. Aber bei mir ist diese minimale Therapie ja trotzdem noch da irgendwie es ein Stück weit aufzuhalten. Also,
Also du weißt sozusagen nicht, ob trotzdem irgendwann doch nochmal der Zeitpunkt kommt, wo sie sagen, so Mensch, jetzt haben wir was. Und
ja, könnte theoretisch auch sein.
Also
ja, also ja.
Das ist schwierig. Ja, es ist mal, wahrscheinlich.
Also es gibt bei Darmkrebs, dadurch, dass Darmkrebs so ein häufiger Krebs ist, wurde ja schon viel geforscht. Und ich könnte jetzt zum Beispiel schon sagen, also eine Handvoll Studien gibt es ja natürlich immer, die in Deutschland irgendwo laufen. Und ich könnte schon sagen, ich tingle jetzt durch Deutschland, durch alle Unikliniken ab und irgendwo, also es gibt bestimmt eine Handvoll Medikamente, die jetzt irgendwo getestet werden. Aber wenn die jetzt halt in Phase 1 oder 2 erst getestet werden, weiß man nie, was auf einen zukommt.
Ja.
Oder sie werden wieder vom Markt genommen, weil es doch nichts bringt. Weiß also, das wäre mir dann...
Das ist wahrscheinlich auch so risikobehaftet dann.
Hm. Und also eigentlich treffen sie noch Erhaltungstherapie, dass man praktisch was macht, um den aktuellen Zustand zu erhalten. Inwieweit es dann schon palliativ ist halt die Frage. Ne? Also es gibt manche Leute, die sagen, palliativ ist schon, es ist schon palliativ, wenn man nicht mehr den Fokus auf Heino legt, dann ist es palliativ. Aber wenn man den Fokus, wenn man palliativ so definiert, dass es nur noch heißt, Symptome lindern und keine Therapie mehr, dann bin ich ja noch nicht palliativ. Also es ist je nach Definition.
Ist wahrscheinlich so ein Zwischending auch irgendwo.
Ja. So wie immer, irgendwas dazwischen. Ich bin ja auch.
Ja.
Ich sag ja auch immer gern, ich bin so irgendwas dazwischen, weil ich ja praktisch sowohl noch den normalen Alltag hier habe mit Hausputzen und Minijob und trotzdem noch die Krebswelt halt.
Ja. Und es sind ja eigentlich, man versucht das immer zu vereinbaren, aber am Ende sind es trotzdem immer zwei verschiedene Welten irgendwo.
Ja,
also, doch, weißt genau, du, wenn du jetzt arbeiten gehst, ich sag mal, die Leute, also das finde ich auch immer, die jetzt nicht betroffen sind, wenn du jetzt, sag ich mal, irgendwo arbeitest, und die Leute sind jung, die beschäftigen sich ja eigentlich, sag ich mal so, wenn sie gesund sind, nicht mit dem Thema Krebs. Ja, und dann kommst du aber nach Hause und hast dann wieder so diese, ja, ich will jetzt nicht sagen volle Ladung, aber weißt du, wie ich meine? So dieses Umfeld ja auch irgendwo. Mhm.
Ja, nee, ich weiß, wie du meinst, also... Ja, das hat mit der Zeit, habe ich mich da irgendwie dran gewöhnt, dass man halt guckt, je nachdem, wo man sich aufhält, wie man sich dann anders verhält. Ja. Also es ist mittlerweile schon so, dass man überlegt, wie viel Krebsi kann ich jetzt raushängen lassen? Nein, nee, also.
Ja, aber das ist ja vielleicht auch eine wichtige
so,
Sache.
Mit den verschiedenen Welten.
So zwei wichtige Fragen habe ich auch, die glaube ich, auch so Zuhörer oder allgemein so Menschen interessieren, ist ja, glaube ich, auch, wie. Oder es ist auch eine Frage, die ich auch oft gehört habe, sag ich mal, wenn man jetzt irgendwo hingeht, ne, auf eine Feier, was weiß ich, von Verwandten oder engeren Bekannten, die das aber vielleicht noch nicht wissen, ne, wie und das dann mitkriegen, wie verhält man sich da oder weißt du, das sind ja so Fragen, wo andere denken, redest du dann drüber oder trägst du das offen nach außen oder redest du da gar nicht drüber?
Ja. Ja, das ist auch ganz schwierig. Also trotzdem immer noch schwierig für mich, obwohl ich so viel mit anderen Kontakt habe und ganz offen drüber rede, sage ich auch immer, eins von den schwierigsten Sachen ist immer, wenn man noch nicht weiß, wie der Gegenüber drauf reagiert, weil ich finde es gar nicht so schlimm. Ich finde eigentlich gar nicht so, das zu überreden ist schlimm, sondern wenn ich nicht weiß, wie der Gegenüber reagiert, weil wenn jetzt zum Beispiel mein Gegenüber von den Tränen ausbricht oder so, fände ich es blöd oder wenn die jetzt total der Gegenüber voll blöd findet, dass er drüber redet, ist es auch scheiße. Also am liebsten habe ich, wenn entweder mich jemand schon direkt dazu fragt Oder wenn diejenige schon Bescheid weiß, dann ist es mir irgendwie lieber, wenn ich dann praktisch schon so grob einordnen kann, wie ich mit dir drüber reden muss, ne? Also es gibt ja auch, es gibt zum Beispiel auch schon unter Betroffenen, gibt es Leute, da weiß ich, mit denen kann ich über Tod reden, und es gibt Leute, mit denen kann ich nicht über das Thema Tod und so reden. Oder nicht so direkt, ja.
Das wäre jetzt noch meine zweite Frage gewesen, die vielleicht auch für die Zuhörer wichtig ist, so wie du mit dem Thema Tod inzwischen umgehst, also jetzt nach dieser ganzen Phase und Verarbeitung, wie du für dich mit diesem Thema umgehst.
Tod, ja.
Also wie, weißt du,
ich sag, also ich will dem natürlich schon Raum geben, dass es halt komplett vor mir wegschiebt, aber halt immer in so bestimmten, in so kleinen Dosen, sag ich mal, wo ich sage, jetzt ist es mir gerade irgendwie wichtig, oder jetzt gab es wieder irgendeinen Anlass, wo ich drüber nachdenke, und dann beschäftige ich auch damit, aber auch nicht übermäßig.
Also du willst dem auch nicht zu viel Raum geben, weil es belastet, also es zieht ja wahrscheinlich auch runter, ne? Also du willst schon mehr im Leben bleiben, aber dich so zwischenzeitlich auch schon mit dem Gedanken auseinandersetzen irgendwie.
Ja, es ist teilweise gar nicht so einfach, keine Ahnung, ich bin irgendwie schon abgeklärt, dass ich das auch so beim Essen irgendwas anschneiden kann, wo andere sich hier voll verschlucken würden. Weißt du, ich kann zum Beispiel auch sagen, ach, hier habe ich was Schönes gesehen, wo ich mir auf meiner Beerdigung vorstellen könnte. Weißt du, könnte ich auch beim Mittagessen drüber reden.
Aber, ja, ist für mich auch so. Also ich finde, das ist ja sowieso so ein offenes Thema eigentlich, aber für viele ist das so, das ist, ist ja wie mit Krebs. Also wenn du jetzt, weißt du, auch irgendwie am Mittagstisch einen Witz reißen würdest, den nur Krebsis verstehen, so, würden andere sagen, aha, okay. Es ist einfach ein anderes Verständnis, so manchmal.
Ja, so wie der Witz, wo die Frau beim Arzt, wie war das, kriegt sie eine Frau bei dem Besprechungszimmer, und der Arzt sagt, es tut mir leid, Sie haben Krebs
und dann...
Und sie haben Alzheimer. Und dann sagt
sie, haben Alzheimer.
Gott sei Dank kein Krebs.
Ja, genau, den kenne ich auch, ja. Ich fand den auch super witzig, als ich den das erste Mal gehört habe.
Ah, schon böse.
Aber, böse auf jeden Fall.
Hoffentlich hört jetzt keiner mit Alzheimer zu.
Ja, wir entschuldigen uns jetzt schon mal.
Ja, die vergessen es eh wieder. Okay, das weiß. Ja. Naja.
Ja, gut, lassen wir mal so stehen. aber also ich finde ja sowieso immer beeindruckend, wie so jeder von uns so seinen eigenen Weg irgendwie hat, ne? Es gibt ja auch viele, oder sag ich mal, das sind, glaube ich, eher so die wenigen in unserer Gruppe, die so sagen, ich will mich jetzt noch so gar nicht mit manchen Dingen beschäftigen. Die meisten sind aber trotzdem relativ offen, auch Themen gegenüber wie, sag ich mal, Tod oder auch Impotenz, ne, wo du das sagst, und dass man sich halt austauschen kann, das ist halt unheimlich wichtig. Und das geht ja auch nur, wenn eine bestimmte Offenheit da ist.
Aber es ist trotzdem, also das ist trotzdem so ein ganz zentraler Punkt, finde ich, in der Gruppe, weil du kannst ja trotzdem, du findest halt wenig, also es gibt ganz wenig, wo du so komplett runterbrechen kannst. Klar haben wir alle Krebs und sind betroffen, aber das war es dann eigentlich auch schon, weil es sind halt, wie gesagt, da kommen teilweise Leute mit Hodgkin, wo die Diagnose vor einer Woche war, und dann halt so Palliativ, wissen, sie werden in absehbarer Zeit sterben. Also
die Vielfältigkeit,
Also dafür haben wir eigentlich relativ wenig, bisher relativ wenige Reibereien gehabt.
Ja, das stimmt.
Wie harmonisch immer wieder zugeht, dafür, dass es doch immer so viele...
Na, vielfältig ist es halt.
Ja, vielfältig, genau. Viele schreiben ja auch ich muss meine Worte erst finden. Viele schreiben ja auch, dass sie sich erst zurückhalten und tun so dann erst vorstellen oder schreiben dann
sie haben so
erst
mitlesen.
Lange mitgelesen. Ja.
Genau. Manche lesen lange mit, manche stellen sich gleich vor, und ich finde es auch immer schön, wie unterschiedlich auch so die Vorstellung, die Vorstellungsrunden sind, so, ne, wenn sich jemand vorstellt.
Das ist auch immer, wenn ich eine Anfrage kriege, gibt es Leute, die schreiben 3 Stichworte in die Beitrittsanfrage, also nur so Alter, Diagnose und Hallo. Und dann gibt es Leute, die schreiben mir persönlich so, weiß im Messenger, dass du 3-mal scrollen musst, bis du durch die Geschichte durch bist.
Ja, das war ich, glaube ich. Ich
unter
war
anderem
dabei.
Aber ja, ist bis heute noch so, ja.
Ja, das glaube ich. Aber es ist auch, ich finde auch die Geschichten schön, also wie du schon sagtest, wir haben manche, die haben erst frisch die Diagnose gekriegt, das finde ich auch immer so beeindruckend, weil bei mir persönlich war es ja auch so, dass ich in dem Jahr, wo die Diagnose war und so, ich habe überhaupt nicht daran gedacht, mich mit anderen Betroffenen auseinanderzusetzen, muss ich ganz ehrlich sagen, also überhaupt nicht. Das war für mich zu dem Zeitpunkt überhaupt kein Thema.
Ja, aber das war bei mir ja auch so, das war bei mir am Anfang auch so.
Sondern erst viel später, also erst als ich das... wie soll ich sagen, verarbeitet hatte ich es dann noch nicht, aber als ich es aufgearbeitet habe, erst da habe ich mir dann gedacht, so, weißt du, so, jetzt habe ich irgendwie das Interesse daran. Weil ich habe mir das auch so vorgestellt, oh, dann hörst du da die ganzen Geschichten und manche gehen halt einfach nicht glücklich aus. Das müssen wir ja auch mal sagen. Es gibt viele, die halt tragisch ausgehen, ne? Ganz, ganz viele. Und da hatte ich so Angst vor, aber das ist irgendwie gar nicht so. Also es bleibt trotzdem, auch wenn vielleicht mal jemand geht, es bleibt immer ein positives Gefühl, so dem Menschen gegenüber. So, ne, dass man sagen konnte, boah,
man darf den ja trotzdem nicht ausschließen,
wenn er krank
ist. Ja. Aber es ist genauso, wie du sagst. Also das ist auch total spannend zu beobachten, wenn das eben echt ein großer Teil, also so einen bestimmten Drittel, der anfragt, dass die Anfrage dann so ist, ja, ich bin schon ein Jahr geheilt und habe aber immer noch Probleme. Oder teilweise, es kam ja echt schon welche in die Gruppe, die sind 5 bis 10 Jahre geheilt und wollen jetzt aber trotzdem noch welche zum Reden suchen. Also das gab es alles schon.
Ja, weil viele, ich glaube, wir haben ja auch einige Fälle, die ganz, ganz jung erkrankt sind, so mit 10, 11 das erste Mal und jetzt aber sozusagen in der Gruppe sind und so. Das finde ich auch immer total spannend dann.
Ja, ich finde es auch immer spannend, wenn dann Leute sagen, sie haben jetzt so die, sag ich mal, Akutbehandlung hinter sich und dann gehen, wo ich mir dann immer denke, ah, ob das so die richtige Idee war, gleich nach der Behandlung.
Ja, stimmt, manche, aber das, also ich habe das aber jetzt noch nicht so oft.
Also,
ja klar, ich glaube, man kann alles irgendwo verstehen, aber ich habe das jetzt, also klar, die Fälle gibt's, aber ich habe das Gefühl, es sind noch die wenigen. Oder hat sich das schon...
Ja, nee, nicht so viel, stimmt schon, ja.
Also es sind immer mehr, glaube ich, die dazukommen, als die tatsächlich gehen. Ja. So ist jetzt so mein
Gefühl. Ja, wobei, das muss man ja schon sagen, also die, wo, sag ich mal, bewusst gehen und sich verabschieden, sind ja echt, also fallen mir gerade keine 5 ein.
Ja, darum würde ich gerade sagen.
Ja, gut. Also so ganz wenige, sag ich mal, doch stimmt, es waren schon mehr als 5, aber entweder sie gehen halt so aus der Gruppe oder, ja, gut, wie du gesagt hast, leider einige sterben halt und von vielen kriegt man es auch gar nicht mit. Also das ist auch, wo mir letztens aufgefallen, das ist eigentlich auch voll traurig, weil zum Beispiel, wenn jetzt welche sterben, die sich nicht so in die Gruppe einbracht haben, weil sie eher ein ruhigerer Typ waren.
Und kriegt man das später mit, so.
Ja, weil ich halt regelmäßig... die Mitgliederliste kann man ja durchgehen und sehen, welche Profile gelöscht wurden oder inaktiv geschaltet sind.
So traurig. Aber wir können ja auch nochmal darauf hin, also wir können ja auch sagen, wir haben ja auch so eine, ich glaube, es ist ja ein Fotoalbum, ne, für die gegangen sind. Ja. Das finde ich auch total wichtig, dass wir das haben, weil darunter kann man ja auch immer kommentieren. Also ich finde das auch wichtig, sich dann darüber auszutauschen.
Klar.
Also bei Daniel fand ich das zum Beispiel total wichtig.
Ja.
Falls Bettina jetzt zuhört, aber wirklich, also bei jedem ist es irgendwo wichtig, aber...
Ach, du meinst, Kuppi.
Kuppi,
Weil der Kuppi ist nämlich Kuppi, weil der Daniel Kuppi. Ist nämlich der Daniel, der andere Daniel.
Der andere Daniel,
Ich will jetzt, hätte jetzt fast Nachname gesagt, aber bleiben wir mal beim Vornamen.
Ja. aber beide absolut tolle Menschen und das finde ich auch wichtig, dass man sich dann über die beiden austauschen kann oder auch allgemein über alle, die Teil der Gruppe waren und gegangen sind. Und das finde ich auch wichtig und ich finde es auch toll, dass wenn jemand geht, dass man sich dann vielleicht auch per PN oder so darüber austauscht, weißt du, so, dass man zusammen verarbeitet. Das finde ich so toll in der Gruppe. Ist jetzt egal, ob was Positives passiert oder was Schlimmes, dass man sich einfach austauscht, dass man jetzt nicht nur schreibt, tut mir leid oder so, sondern dass man auch wirklich lange Gespräche führt. Das ist echt.
Und da passiert ja auch so viel im Hintergrund, was ich gar nicht alles.
Ja, richtig, genau.
Mitkriegt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das ist echt schön. Ja. Mensch, da sind wir eigentlich schon am Ende. Oder hast du noch was? Oder wir können ja als letzte Frage nehmen, so was du für deine Zukunft, ja, geplant hast, ist blöd, aber was du dir vielleicht noch vorstellst oder was du...
Gott, für meine Zukunft. Leben, solange es geht, ne?
Ja, das ist eigentlich ein schöner Abschlusssatz, so.
Ich plane ja gar nicht so mega lang.
Oder so.
Ich trau mich gar nicht so lang zu planen, weil ich Angst habe, ja dann doch wieder...
Ja, verstehe ich.
Dass irgendeine Scheiße dazwischen kommt, ne?
Also sagen wir einfach, so Leben... Wie lange es geht und das Leben genießen und vielleicht auch...
So gut es geht vor allem. Es muss gar nicht so lang es geht sein, ne? Man weiß ja nie, wie am Ende...
Ja. Aber einfach Leben, ja, wie soll man sagen, Lebensqualität erhaltend leben, so. Ja.
Ja.
Okay, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Oder hast du noch was du loswerden willst? Dann hau raus.
Puh.
Also irgendwas Wichtiges
oder so. Da gibt es so vieles. Ich will mir da auch keinen Standardsatz zurechtlegen, weil es auch blöd kommt, wenn man immer das Gleiche sagt. Aber
ja. Vielleicht auch, dass die Nicht-Betroffenen vielleicht auch vorsorglicher damit umgehen oder mit dem Wissen, ja, ich weiß es auch nicht.
Ja, Moment mal kurz. Mein Schatz, die kommt gerade heim.
Ah, okay. Dann ist es ja ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören.
Ja, perfektes Timing.
Ja. Okay.
Ja, genau. Das ist ja auch. Warte, da kann ich als Abschluss noch sagen, das Wichtigste ist ja, jemanden zu haben, auf den man sich verlassen kann und der einfach hinter einem steht. Ob es jetzt Freunde sind, Familie oder der Partner. Ja. Einfach jemanden haben, der alles mit einem durchsteht oder an den man sich wenden kann, wenn man halt mal weiter weiß.
Das hast du schön gesagt. Das ist aber wirklich das Wichtigste, dass man immer jemanden hat oder Halt hat. Das ist, glaube ich, wichtig. Ja. Dann hat man auch immer einen Grund, um weiterzumachen.
Ja, genau, doch. Das hast du jetzt auch schön gesagt.
Ja. Siehst du, haben wir beide das gute Schlusswort gefunden.
Haben wir beide gut einstudiert.
Ah, super. Die 3 Stunden vorher haben sich gelohnt.
Ja.
Na gut, okay, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns aus dem Podcast.
Ich bin mal gespannt auf die kommenden Folgen.
Ich auch. Ich bin gespannt, ob ich das mit der Technik noch auf die Reihe kriege, aber ich hoffe schon. Ich habe nur ein bisschen Zeit. Na gut.
Wenn nicht, muss halt doch ein Tonstudio mieten und die Leute einladen.
Genau. Dann sagen, hier so, da und da. Kostet mich nur 2000 Euro, aber hey.
Aber wenn es erfolgreich wird, müssen wir sponsern lassen von irgendwem.
Ja, wer weiß.
Die böse Pharma-Lobby sponsert dich dann.
Ja, bestimmt. Auf jeden Fall. Na gut. Ja, okay. Bevor wir jetzt noch weiter, sagen wir einfach Tschüss. Also ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Benni, dass du Gast warst.
Gerne.
Dann würde ich sagen, Tschüss.
Tschüss.